Himmelklar. Heute mit Verena Tröster und einem Gast, der mich echt beeindruckt hat. Ihr wisst, wir sprechen hier mit Menschen aus der katholischen Welt. Mit Menschen, die was zu sagen haben. Und Ricardo Wagner, der ist noch gar nicht so lange katholisch. Er hat sich erst im letzten Jahr nach langem Suchen taufen lassen. Super persönlich erzählt er von dieser jahrelangen Suche und davon, und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich sag's aber trotzdem, er erzählt davon, wie sich das angefühlt hat, als er gefunden wurde.
Als ich dann wirklich auch meinem Sohn, der ist jetzt 14, also der war damals so 10, 11 oder so, und als ich ihm das erste Mal versucht habe, auch so mein Verständnis des Christentums zu vermitteln und gesagt habe, weißt du, dass es eigentlich darum geht, dass Gott dich wollte und Gott dich liebt? Und das war ein ganz emotionaler Moment tatsächlich. Ja, das hat mich sehr berührt und das war so ein Moment, wo es sich sehr echt gedreht hat.
Dr. Ricardo Wagner, Professor für nachhaltiges Management und Kommunikation, Studiendekan für Nachhaltigkeitsmanagement und Leadership und Leiter der Media School an der Fresenius Hochschule Köln. Er nimmt uns mit auf seinem Weg, Katholik zu werden.
Ganz herzlich willkommen bei uns bei Himmelklar.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen darf.
Schön, dass Sie da sind. Vielleicht darf ich vorab mal kurz aus einer E-Mail zitieren, die Sie uns geschickt haben. Da steht nämlich der Satz, aktuell bin ich dabei, mich in der ja sehr weitläufigen, aber spannenden katholischen Welt umzusehen und zu vernetzen. Und da ist mir klar geworden, wenn man katholischer Christ wird, da muss man sich erstmal einiges draufschaufeln. Und ich habe mich gefragt, wo fangen Sie denn jetzt gerade an? Jetzt liegt die Taufe natürlich schon ein paar Monate zurück, aber wo fängt man an? Das ist viel.
Die Welt ist echt groß. Also dass diese Welt so groß ist und so vernetzt und so verwinkelt, hätte ich mir fast auch nicht träumen lassen. Erstmal erzähle ich jedem, der es hören und nicht hören will, dass ich getauft wurde. Das ist so der erste Schritt und dann gucke ich mal, was so für Reaktionen kommen. Und glücklicherweise gibt es auch nicht nur negative Reaktionen, die gibt es auch, sondern auch echt viel Interesse und Rückfragen und dann führt oft eins zum anderen. Und ich habe ja auch durchaus praktische Themen, die mich auch interessieren. Also was bedeutet jetzt das Thema Christsein eigentlich wirklich für mich allein, für mein Leben, für meinen Alltag, aber auch für die beruflichen Themen, die ich ja habe. Und das führt dann ganz schnell immer zu ganz vielen Rückfragen und Kontakten und Gesprächen.
Also es ist ja zum einen so das Netzwerk aus anderen Gläubigen, was man sich vielleicht auch von ganz allein aufbaut. Aber dann gibt es ja auch irgendwie so eine Menge Wissen, die ich jetzt zum Beispiel durch meine Sozialisation einfach so mitgenommen habe. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Weiß nicht, Verhalten im Gottesdienst zum Beispiel. Oder wie möchte ich zu Hause etablieren, Hochfeste zu feiern? Wie soll Ostern in meiner Familie aussehen? Oder so Sachen auch wie Brauchtum, das vielleicht auch gar nicht unbedingt religiöse Hintergründe hat. Oder vielleicht auch doch, man weiß es nicht genau. Zum Beispiel Barbara-Zweige. Ich stelle am 4. Dezember zu Hause Barbara-Zweige auf. Machen Sie sich Gedanken über sowas, wie Sie das jetzt leben wollen, das Christsein?
Ja, schon. Ich bin ja Autodidakt in allem, was ich mir da so, also ich habe ja mit der Kirche bis relativ kurz vor meiner Taufe nichts zu tun gehabt. Bin heimlich immer mal in den Gottesdienst gegangen, also das habe ich schon häufig gemacht, aber ja relativ wenig zu tun gehabt. Also ich nehme das schon auch als Lernaufgabe echt ernst. Also es ist natürlich echt viel, also zum Beispiel die Barbara-Zweige kannte ich jetzt noch gar nicht. Nächster Punkt, den ich irgendwie mir nochmal anschauen muss. Also ich nehme das schon relativ ernst tatsächlich, mir das drauf zu schaffen. Ich habe mir auch jede Menge Literatur natürlich besorgt. Ich nutze das Tedeum so für das Tages- und Stundengebet und so, um das einfach mal zu lernen, was überhaupt die Abfolge des Jahreskreises ist, wie die Hochfeste liegen und was da genau der Hintergrund ist und so. Und das mache ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Aber es scheint kein Ende zu nehmen, wie ich gerade eben gemerkt habe.
Super spannend. Lassen Sie uns über Ihre Entscheidung sprechen, sich taufen zu lassen. Sie gehören ja wirklich zu einer seltenen Spezies. Man tritt heute eher aus als ein. Warum sind Sie Katholik geworden?
Ui, das ist ja echt ein langer Weg gewesen. Also ich kann natürlich jetzt nicht 35 Jahre nacherzählen, weil ungefähr so lang war der Weg und ganz intensiv die letzten 10 Jahre. Ich war irgendwann einfach an dem Punkt, vom äußersten Zweifeln und Skeptiker sein, an den Punkt gekommen zu sein, wo ich gemerkt habe, oh shit, das fühlt sich langsam wahr an, das fühlt sich langsam gut an, jetzt musst du aufpassen, wie du den Weg weitergehst. Willst du das wirklich? Und ich wollte es ja nicht, ich wollte nie Christ sein, das war nie die Intention dieses Weges. Also ich wollte schon irgendwie wissen, was meinen die denn mit diesen ganzen Begriffen, wo sie eben gesagt haben, das geht an so ein Fleisch und Blut über. Und die kennt man einfach so. Für mich war das chinesisch rückwärts. Für mich war das leere Signifikanten, wie man in der Wissenschaft sagen würde.
Welche Begriffe zum Beispiel?
Sünde, Erlösung, Gnade, allein frohe Botschaft. War mir völlig unklar, was das mit diesem Mann am Kreuz zu tun haben soll.
Ja, stimmt. So besonders froh sieht es im ersten Moment nicht aus.
War mir völlig unklar. Und ich habe diese Begriffe haben auch nichts in mir ausgelöst. Also kein Wohlgefühl, aber auch kein Abstand, sondern einfach nur, ich konnte damit nichts anfangen. Ich wusste nicht, was damit gemeint ist. Und das hat mich immer so ein bisschen gefuchst. Ja? Also ich hatte immer so den Moment, und das war tatsächlich einmal, als dann, ich bin gerade nach Köln gezogen, dann 2004, 2005, als Kardinal Ratzinger dann Papst geworden ist und die Glocken läuteten, weiß nicht, habe ich mit meiner Frau gesprochen, ich sage, Mensch, der Ratzinger, ich habe mich mit dem mal ein bisschen befasst, der ist ja nun echt ein schlauer Mensch. Ne? Wie kann jemand an so einen Unsinn glauben? Das kann doch auch nicht nur mit Macht oder sowas zu erklären sein. Da muss doch irgendwie, mich hat das immer irgendwie gefuchst. Da hatte meine Frau mir dann damals auch zu Weihnachten so ein Kompendium des Katechismus geschickt, so ein bisschen so eine abgespeckte Form. Und da habe ich ein bisschen angefangen reinzulesen, aber bin ich wirklich weit gekommen. Aber dieser Gedanke so, wie kann man das glauben? Ich fand es wirklich absurd. Also so viele absurde Dinge, die da zusammenkommen, von Menschwerdung bis Auferstehung, Jungfrauengeburt. Also da sind wir uns hoffentlich alle einig, das ist es ja wohl nicht mehr, was wir hier glauben. Ne? Mhm. Also das haben wir doch kulturell eigentlich hinter uns gelassen. Das haben wir früher mal gemacht, aber heutzutage sind wir da irgendwie einen Schritt weiter. Und das hat mich wirklich gefuchst. Und dann habe ich dann, der intensivere Part war dann so die letzten 10 Jahre. Ich kann das wirklich relativ genau benennen, weil das an einem Event war, wo ich in einem Franziskanerkloster in der Nähe von Frankfurt war und das jetzt auch nicht mehr gibt, wo mir ein Buch in die Hände gefallen ist, was mich damals irgendwie angesprochen hat, das habe ich mitgenommen und dann gekauft. Und das war so diese Initialzündung, wo ich dachte, ich habe das gelesen und dachte mir, Mensch, das klingt doch eigentlich ganz schön, was der da schreibt.
Was für ein Buch war das?
Das war das, ich glaube auf Deutsch heißt es da, Das reife Leben von Richard Rohr, dieser Franziskaner aus den USA, von dem ich dann ganz viel gelesen habe, später auch noch. Und allein diese Art und Weise, dieses Gottesbild, was er beschrieben hat, das ist mir das erste Mal, ging so ein kleines Licht auf, dachte mir, das klingt doch eigentlich ganz schön. Weil ich, und das ist mir dann später natürlich noch viel klarer geworden, ich viele Grunddynamiken des Glaubens, ich glaubte, die ja zu kennen, aber ich habe sie nicht gekannt. Sie waren einfach 180 Grad umgedreht. Für mich war, wie wahrscheinlich für ganz viele, die Idee, Gott, das ist sozusagen das höchste Wesen, das im Grunde genommen uns Menschen klein hält, ne? Das uns unterdrückt, das uns irgendwie Regeln auferlegt, die wir eigentlich alle nicht gut finden, weil das andere macht viel mehr Spaß. Und als ich dann verstanden habe, dass es eigentlich um Befreiung geht, also um das genaue Gegenteil, das waren dann schon so Momente, wo ich dachte, oh, das hast du echt nie so gesehen. Das ist, habe auch nie nachgefragt dann irgendwie. Ne? Für mich war klar, Gott und Kirche sowieso ist sozusagen von oben herab und die Menschen klein halten. Und da war das für mich auch keinen weiteren Gedanken wert. Aber das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie scheine ich da was missverstanden zu haben. Und das war tatsächlich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nimm es jetzt halt wenigstens mal ernst. Versuch wenigstens mal wirklich zu verstehen, was die da meinen, auch mit diesen ganzen Begriffen. Und lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich dann ungefähr 10 Jahre gekostet. Ich habe wirklich alles gelesen, was mir so in die Finger kam, fast schon obsessiv, muss man sagen. Im Rückblick ist mir es nicht ganz klar, wie ich nebenbei noch dann meine Doktorarbeit geschrieben habe und so. Aber ich konnte es nicht lassen. Es war wirklich, ich habe dann auch irgendwie gefühlt halb YouTube leer geguckt und viel aus den englischen, amerikanischen Kanälen. Auf Deutsch gibt's oder gab es da damals noch nicht so wahnsinnig viel. Und ja, und dann kam mit dem Verstehen, wurde es nicht einfacher. Es wurde teilweise sogar komplexer, aber es fühlte sich immer wahrer und schöner an. Und da war dann irgendwo so vor 3-4 Jahren der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt musst du wirklich mal gucken, wie geht's jetzt hier weiter, weil das geht jetzt irgendwie gefühlt in die falsche Richtung, ja, aus damaliger Sicht noch. Und
also das heißt, da war schon auch so die Haltung der Wehrhaftigkeit noch da.
Ja, ja, total. Also
ich hatte das eigentlich nicht.
Ich hatte überhaupt keine Ambitionen, Katholik werden zu wollen. Ne? Das war mir völlig fremd, ja, und ich manchmal gucke ich so ein bisschen aus einer dritten Personenperspektive heute noch auf mich und wundere mich über mich selbst, ja. Weil ich denke so, hättest du nie gedacht, dass du bestimmte Dinge mal sagst? Ich fand vieles, was ich so von Christen als in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, wie man heute sagen würde, so ein bisschen cringe-mäßig, ne? Also ich fand das immer so ein bisschen befremdlich und ich habe zu Jesus gefunden und das.
Ja, das finde ich allerdings auch befremdlich, wenn Leute das so sagen.
Und dann tanzen und singen und da bin da auch nicht so der charismatische Typ an der Stelle, aber das fand ich immer so ein bisschen strange. Das hat mich nie wirklich angesprochen. Mhm.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben ganz viel gelesen und YouTube leer geguckt, dann ist das ja alles, was so auf der Verstandesebene passiert auch. Hat es denn irgendwann mal so einen Ruf gegeben oder ist es ans Herz gekommen?
Das war tatsächlich ganz interessant, weil es ist tatsächlich genau das gewesen. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, es ist es heute noch ganz viel. Ich bin immer noch sehr stark vom Kopf dabei. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch so die Aufgabe der nächsten Jahre, da das Herz wachsen zu lassen an der Stelle. Für mich war das eine rein intellektuelle Übung. Kann ich das verstehen? Kann ich das erklären? Hätte ich da gute Gegenargumente oder kann ich das mitgehen? Und wenn ja, könnte ich das verteidigen und so weiter. Also es war für mich eine rein intellektuelle Übung. Aber es gab dann tatsächlich so ein bisschen den emotionalen Moment, der eigentlich ganz interessant war, als ich dann wirklich auch meinem Sohn, der ist jetzt 14, also der war damals so 10, 11 oder so und hat, wir reden ganz viel über solche Sachen und als ich ihm das erste Mal versucht habe, auch so mein Verständnis des Christentums zu vermitteln und gesagt habe, weißt du, dass es eigentlich darum geht, dass Gott dich wollte und Gott dich liebt? Und das war ein ganz emotionaler Moment tatsächlich. Ja, das hat mich sehr berührt. Und das war so ein Moment, wo es sich echt gedreht hat. Und dann habe ich gedacht, okay, nochmal, jetzt musst du aufpassen, jetzt bist du irgendwie zu involviert. Aber genau diese Mechanik, die fand ich dann eben sehr, sehr berührend. Und da war dann auch der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt sei auch mal ehrlich mit dir, was du fühlst, wo du eigentlich dich hingezogen fühlst. Und versuch dem Weg mal so ein bisschen nachzugehen und dem mitzugehen. Und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du einfach auch mal ein bisschen eine spirituelle Praxis entwickeln. Also dann war eben das Thema, dass ich dann häufig auch mal tatsächlich einfach zur Messe gegangen bin. Das Gebet einfach mal versucht habe, was ist das denn, wie geht das denn? Habe dann so das katholische Klischee des Rosenkranzes für mich tatsächlich entdeckt. Und es hat mir sehr geholfen, wirklich sehr geholfen. Dann wie gesagt, dann das Te Deum genutzt so fürs tägliche Beten und fürs Lesen. Und dann war irgendwann einfach der Moment, wo, ich kann das jetzt schlecht in Prozentzahlen aufteilen, aber wo dieser 100% intellektuelle Teil irgendwann abgesunken ist, auch vielleicht, keine Ahnung, 60-70%, wo ich dachte, okay, jetzt bist du echt an dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin Christ. Ja, ich glaube das, und also ich will auch glauben und ich glaube das auch tatsächlich. Ich glaube, dass Gott uns gewollt hat, dass Gott jeden von uns liebt. Und ich glaube, dass Gott das will, dass wir das beste und befreiteste Leben führen, das wir führen können. Und das fand ich großartig
dann die frohe Botschaft.
Ja, genau. Und das war dann, ist mir dann irgendwann auch aufgegangen, dass das eigentlich echt eine schöne Botschaft ist. Und wo ich dann intensiver angefangen habe, mir Gedanken zu machen, okay, was würde denn das jetzt bedeuten? Ne? Musst du da jetzt in dem Verein Mitglied werden oder kann man das auch so machen irgendwie? Einfach so. Und deswegen, das war dann so der nächste Schritt, wo ich mich nochmal so intensiver mit dem Thema Kirche befasst habe. Ne? Also, was ist das für eine Organisation? Warum muss es die geben? Brauchen wir die?
Das ist natürlich auch ein Thema. Die katholische Kirche glänzt jetzt auch nicht durch ihre Attraktivität, muss man mal sagen. Also da gibt es ja vielleicht auch, weiß ich nicht, Religionen, die ein bisschen mehr sexy um die Ecke kommen. War das auch eine Option, mal woanders noch zu gucken?
Nee, tatsächlich. Also ich kann es echt auch kaum erklären. Also ich habe ja auch auf diesem etwas längeren Weg, der noch vor diesen letzten beschriebenen 10 Jahren lag, mich intensiv mit anderen Religionen befasst, wie das heute auch eher akzeptiert und üblich ist, habe ich da eher so Richtung Osten geguckt, so Buddhismus, Daoismus und so solche in diese Richtung. War nie praktizierender Buddhist und ich habe auch am Ende verstanden, glaube ich, warum, weil mich das tatsächlich am Ende nie wirklich persönlich gegriffen und abgeholt hat. Ich fand das philosophisch immer hochspannend, finde ich heute noch spannend. Ich glaube, dass da sehr viele interessante Erkenntnisse auch drin liegen. Aber es hat tatsächlich nie diese persönliche Komponente gehabt, nie diese Beziehungskomponente für mich gehabt. Und das war erstmal ein Unterschied. Also deswegen war ich da nie praktizierend in der Richtung. Und das ist das, was mich am Ende vom Christentum sehr, sehr überzeugt hat. Diese persönliche Beziehung, diese Personale, das fand ich sehr überzeugend. Und innerhalb der christlichen Welt kam mir tatsächlich nie in den Sinn, was anderes als katholisch werden zu wollen. Mich hat das Protestantische nie angesprochen. Also ästhetisch nie angesprochen, ist mir sehr wichtig tatsächlich sowas. Liturgisch nicht angesprochen. Aber auch am Ende auch theologisch nicht angesprochen. Also die Sola Scriptura und ähnliche Dinge fühlten sich für mich nicht richtig und nicht logisch an. Auch das Thema Tradition und Glaube finde ich auch schon sehr, sehr wichtig. Und insofern war mir klar, wenn es so sein soll, dann geht nur die eine Kirche.
Sie haben eben gesagt, ein Grund, nochmal genauer hinzugucken, wäre gewesen, dass viele intellektuelle Menschen daran glauben und dass sie das gefuchst hat. Gleichzeitig gehen aber ja auch sehr, sehr viele, auch kluge intellektuelle Menschen verlassen die Kirche. Ja. Ne? Ist das was eine Rolle gespielt hat, die Kritik an der Institution Kirche? Haben Sie sich da viele Gedanken drüber gemacht?
Ja, natürlich. Also auch um es mir gegenüber selber natürlich nochmal mir klarzumachen, auch zu rechtfertigen, dass ich jetzt eben Ja sage zu dieser Institution, aber auch um es erklären zu können. Also typische Party-Talk, warum, wie kannst du dieser Organisation angehören? Und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr kritisches, zum Teil wirklich, man kann schon fast sagen, feindseliges Feedback auch bekommen. Ne?
Was
wie,
zum Beispiel?
Ja, wie kann man so einer Verbrecherorganisation angehören? Ne? Mhm. Wie kann man da bewusst Ja zu sagen? Gerade heutzutage, wo wir doch so viel wissen, wie schlimm das eigentlich alles ist und so.
Was antworten Sie?
Ich antworte, dass diese Institution nicht heilig ist, weil die Menschen heilig sind, die in ihr wirken, sondern sie ist heilig, weil sie von Gott gestiftet wurde und von Gott gewollt wurde und wir alle auch Kirche sind. Und ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass wir Teil der Kirche, auch aktiver Teil der Kirche sind. Und wir als Laien sind ja auch nicht nur Industrieschauspieler, die da in der Messe rumstehen, damit der Priester irgendwas an die irgendjemanden aufteilen kann, sondern wir haben da irgendwie auch eine Funktion. Und wir sind alle eine Gemeinschaft sozusagen, die diesen Weg gehen. Und trotzdem spare ich natürlich auch nicht mit an Kritik. Also mir ist vieles nicht klar, wie die Kirche mit dem Thema Missbrauch umgegangen ist, obwohl ich, glaube ich, inzwischen auch mir klar wird, dass das Bild in der Öffentlichkeit vielleicht auch echt bewusst auch überzeichnet ist an der einen oder anderen Stelle. Also da gibt es sicherlich auch kommunikativ, ich bin dann als Kommunikator sozusagen, ist das, wo ich natürlich als Erster drauf gucke, ist dann, glaube ich, brutal viel falsch gemacht worden die letzten Jahrzehnte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir inzwischen auch sehr viele, sehr gute Bemühungen sehen, was Prävention angeht und so weiter. Also da habe ich durchaus echt schon ziemlich massive Kritik auch bekommen für. Und ich verstehe die auch. Ich kann die auch verstehen und ich kann auch, also da muss man fast ein bisschen weiter ausholen, weil Sie gerade eben gesagt haben, ja, sehr viele, sehr kluge Leute sagen auch ganz bewusst, nee, will ich nicht mehr. Ich finde das zum Teil wenig überzeugend, weil ich für mich zumindest festgestellt habe, dass ich glaube, dass da sehr viele Dinge vermischt werden. Also wirklich institutionelle Dinge mit Glaubensfragen. Und ich habe immer so ein bisschen, also wenn ich glaube, dass es wahr ist, dass Gott uns gewollt hat, uns liebt und auch die Kirche gestiftet hat und so weiter als Sakrament und die Sakramente auch wahr sind.
Dann muss man eigentlich bleiben.
Dann muss man eigentlich bleiben, weil da kann man sagen, ja gut, das ist zwar alles wahr, aber weil mir halt der Bischof nicht passt, gehe ich jetzt halt und glaube das auch nicht mehr. Und das fand ich nie überzeugend, ehrlich gesagt.
Also den unbequemen Teil muss man auch mittragen.
Dummerweise ja, den muss man ja im Leben immer irgendwie mittragen. Also ich war in meinem Leben nie groß in politischen Parteien aktiv, aber ich wüsste jetzt sowieso keine Partei, wo ich das Parteiprogramm und alle handelnden Personen zu 100% mittragen würde. Und trotzdem wähle ich irgendwann irgendeine Partei. Also das hat mich nie überzeugt tatsächlich. Also und ich glaube, dass es auch fast schon unmenschliche Forderung ist, ne, zu sagen, das muss jetzt auch bis ins letzte Detail, bis von der Leitung bis unten müssen das alles heilige Menschen sein. Also das, die Forderung finde ich absurd. Trotzdem, es gab auch sehr, sehr böse Dinge, die passiert sind. Und ja, die muss man nicht akzeptieren, aber die muss man zumindest ein Stück weit vielleicht auch mittragen, auch als Kirche, vielleicht auch gemeinsam mittragen, dass das passiert ist. Und deswegen war für mich tatsächlich, und das ist so das nächste katholische Klischee, was ich da so ein bisschen abgehandelt habe an der Stelle, ich habe mich da tatsächlich sehr stark inspirieren lassen und auch ein bisschen schubsen lassen von einer Heiligen, der Katharina von Siena, deren Buch auch ganz interessant irgendwie in meine Hände gefallen ist. Ich kannte die nie groß auf dem Schirm. Und ihr Buch Dialog über die Vorsehung Gottes, das habe ich gelesen, fand ich extrem beeindruckend. Vor allen Dingen, wie sie auch immer wieder klar macht, also die Korruption in der Kirche zur damaligen Zeit war ja nochmal eine ganz andere Dimension. Gleichzeitig hat sie, ich finde, sehr, sehr stark und sehr deutlich gemacht, für mich zumindest sehr deutlich gemacht, dass die Kirche eben eine heilige Institution ist. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ja, das hat sich für mich sehr schlüssig angefühlt. Deswegen habe ich gesagt, nee, du willst auch wirklich und dir auch bewusst sein, dass du auch Ja, wirklich auch Ja zur Institution Kirche sagst.
Und das Ganze auch öffentlich. Ja. Also Sie werden auch so ein bisschen so durch die Medienlandschaft gereicht als derjenige, der sich hat taufen lassen und machen das gerne mit?
Ja. Ja, absolut. Also für mich war...
Ist das vielleicht Ihre Rolle?
Da bin ich gerade dabei, das rauszufinden. Also es hat sich echt viel verändert für mich, auch durch die Taufe auch. Und auch der Weg dahin, das lässt einen ja nicht unberührt, wenn man 10 Jahre lang im Grunde um seine gesamte Welt auf den Kopf stellt und sich in vielen Dingen völlig neu kalibriert so ein bisschen in der Welt. Weil ich immer ganz klar aus einem sehr materialistisch-säkulären Blick die Welt gesehen habe, irgendwie immer die Option offen gelassen haben, ja, vielleicht ist da irgendwas, aber werden wir dann alle sehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Weil ich ja aufgewachsen bin, völlig weit, weit weg von der Kirche, also als DDR-Kind spielt die Kirche einfach keine Rolle. Also niemand war dagegen, aber sie war einfach nicht da und sie spielte keine Rolle und ich habe sie auch nicht vermisst. Obwohl, wie gesagt, mich so philosophische Fragen wirklich schon sehr, sehr früh im Leben auch immer interessiert haben. Und deswegen, ja, ich versuche gerade so ein bisschen meinen Weg da zu finden tatsächlich. Ich habe, glaube ich, viele berufliche Themen, wo ich glaube, dass wir als Christen, auch zum Beispiel aus der Soziallehre heraus, eine größere und wichtigere und bessere Rolle spielen sollten, als wir es derzeit tun. Wir bewegen uns sehr stark in unserer eigenen Bubble und bestätigen uns immer wieder gegenseitig unser Weltbild. Aber zum Beispiel in meiner beruflichen Community, ich bin ja mit dem Thema Nachhaltigkeit beispielsweise seit gut 20 Jahren befasst, spielt die Kirche und auch die christliche Perspektive fast nie eine wirkliche Rolle. Also nur sehr, sehr, sehr im Hintergrund, ne? Wenn wir so über allgemeine Menschenrechte sprechen, so ein bisschen. Ne? Aber es gibt wirklich keine konkrete, auch spirituelle oder auch tiefere Verankerung. Und da sehe ich schon so ein bisschen als meine Aufgabe zu sagen, bei diesen Megathemen, die wir vor uns haben, gerade im Bereich nachhaltige Transformation, aber ein anderes Thema, was ich gerade auch mit Nachhaltigkeit so ein Stück weit verbinde und Wirtschaftsethik, ist das Thema KI, was so fundamentale Fragen an uns als Menschen stellt und auch, wer wir eigentlich überhaupt glauben zu sein, wo ich schon der Überzeugung bin, dass die christliche Perspektive wirklich gut und wichtig und richtig ist, wenn wir da uns stärker einmischen. Also ich erlebe beispielsweise in meiner Nachhaltigkeits-Community immer wieder auch von sehr, sehr klugen Leuten zutiefst antihumane Stories und Narrative. Also wir als Menschen eigentlich als der Virus des Planeten.
Ja, bloß keine Kinder mehr bekommen.
Ja, genau. Also das kommt
wirklich
regelmäßig.
Das ist auch eine Frage, die habe ich mir nie gestellt oder ich konnte nie nachvollziehen, dass mit diesem Umweltbewusstsein der Gedanke überhaupt kommen kann, keine Kinder mehr bekommen zu sollen. Also, ja, dass das irgendwie ein egoistischer
Es ist total,
Manie also
es ist
wäre.
Eine ganz, also es ist eine Invertierung eigentlich von allem, was eigentlich das Leben lebenswert macht. Und es ist ein totaler Hoffnungsverlust tatsächlich.
Ja.
Ne? Und mir ist tatsächlich dann irgendwie auch unklar, wie aus so einer Erzählung überhaupt, also diese Menschen wollen ja was Gutes. Ich will ihnen da gar nichts Böses unterstellen. Die wollen die Welt retten.
Klar.
Die wollen auch, dass alle ein schönes Leben haben und wir auch unsere Kinder und Kindeskinder ein schönes Leben haben. Das erkenne ich und sehe ich auch da ganz ehrliche Bemühungen. Aber ich kann einfach nicht mehr mitdenken, wie aus so einer Grundeinstellung, dass wir eigentlich der Virus des Planeten sind, jemals etwas Positives passieren soll. Das kann ich einfach nicht mehr mitdenken. Und das ich weiß gar nicht, dass auch vielen überhaupt so bewusst ist, dass das ein Widerspruch ist. Und dass wir ohne diese Hoffnung auch, dass wir aus einem Grund hier sind, dass wir auch einen Auftrag haben und dass wir eben nicht einfach nur so eine Last für Mutter Erde sind und die sich super freuen würde, wenn wir alle plötzlich nicht mehr da wären, das kann ich nicht mehr mitdenken. Das kann ich auch, da kann ich auch schlecht an mich halten, wenn solche Diskussionen geführt werden, dann will ich mich auch einmischen und sagen, nee, das ist nicht die einzig mögliche Erzählung.
Wie reagieren denn Fachkollegen darauf? Das ist ja schon ungewöhnlich.
Ja, da bin ich auch noch dabei, ein bisschen rauszufinden. Es stößt erstmal auf eine sehr gemischte Reaktion. Also es gibt ja auch immer noch genügend, die auch einen christlichen Hintergrund haben und auch mitdenken können, woher das kommt und so, die das eher akzeptieren. Ich habe wirklich was selten passiert ist, dass da fröhlich eingestimmt wird und miterzählt wird. Und es gibt doch schon sehr viele, die so eine ganz tief sitzende Gegenwehr haben. Ne? Sagen wir, jetzt kommt er hier, der Jesus-Smuggling, jetzt kommt gleich irgendwas mit Jesus. Und obwohl ich das gar nicht so mache auf die Tour, glaube ich zumindest, da merkt man schon so eine ganz intuitiv tief sitzende Gegenreaktion, so ein bisschen. So, hey, das hat jetzt damit nichts zu tun, lass uns mal irgendwie über was anderes reden oder über irgendwelche Gesetze oder Technik, die uns retten wird oder ähnliches. Und das ist ja das, was ich nie akzeptieren wollte. Also ich war tatsächlich auch ein so ein Strang, der mich auch dann zu diesen tiefergehenden Fragen geführt hat, war. Ich weiß es auch noch relativ genau, es muss mindestens 13, 14 Jahre her sein. Ich bin hier im Rheinland schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs und da war ein Projekt mit der IHK, wo wir Unternehmen versucht haben, für Nachhaltigkeit zu begeistern. Und wir haben wieder mal zusammengesessen und haben uns überlegt, warum machen die Leute das nicht? Die wissen doch, dass es eigentlich eine gute Sache ist. Wir wollen alle irgendwie die Welt retten, aber irgendwie macht keiner so richtig mit. Und da haben wir wieder über Gesetze gesprochen, über Technologie und alles mögliche Dinge, die uns eine nachhaltige Transformation bringen. Aber wir haben nicht, und das ist mir dann dem Tag irgendwie so aufgefallen, wir sprechen eigentlich nie über das, was uns wirklich bewegt im Leben. Was uns wirklich Sinn gibt, was uns wirklich antreibt, wo wir glauben, ja, wo wir auch für uns tatsächlich die Auftrag und die Orientierung herbekommen, warum wir überhaupt da sind. Und dass wir über diese tief sitzenden Überzeugungen, Werte eigentlich nie sprechen, obwohl wir irgendwie die Welt verändern wollen. Ne? Und immer die Frage ist, ja, wohin denn? Und zu welchem Zweck vor allen Dingen? Und das war das, wo ich dachte, Mensch, wir müssen, glaube ich, mehr über solche Dinge auch sprechen. Und dafür musste ich mir erstmal klar werden, was ich da eigentlich denke. Und deswegen war das ein so ein Weg, wo ich sozusagen immer wieder ein Stück weiter zurückgegangen bin zu den grundlegenden Prinzipien. Und am Ende der Kette stand halt Gott. Ja, und das beobachte ich heute immer noch. Also, dass wir ganz viel so an der Oberfläche sprechen und man sich immer fragt, auch bei KI beispielsweise, ja, Fortschritt, Effizienz, kann ich alles mitdenken, aber wohin? Und wofür? Und für wen? Und diese Fragen werden eigentlich nie wirklich richtig beantwortet. Mhm. Und das fand ich immer unbefriedigend.
Sie haben einiges vor. Ich höre es schon. Wir sind schon fast am Ende angekommen, ja, und haben nicht über den Moment der Taufe gesprochen. Das würde ich gerne noch nachholen. Ja. Wie war das, getauft zu werden? Sie haben ja, glaube ich, auch die erste Heilige Kommunion und die Firmung.
Genau, bei St. Empfang. Andreas, nicht weit von hier.
Mhm. Romanische Kirche. Ja. Schönes Setting.
Ganz toll. Also, es war eine
Osternacht, ne?
Ja, Osternacht auch noch. Es war wirklich, wirklich großartig. Also es war ganz bewegend, fand ich. Eine wunderschöne Feier. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das in der Nacht auch gemacht habe, weil das, also wirklich, das, also für mich war das perfekt. Also ich fand das genauso, was ich mir liturgisch auch davon versprochen habe und das ganze Feierliche. Wir haben dann natürlich die ganzen Tage vorher auch mitgemacht, von Gründonnerstag, Karfreitag bis eben dann zur Osternacht und alles in St. Andreas. Und das war wirklich sehr, sehr bewegend tatsächlich auch. Ich habe vorhin kurz von meinem Sohn erzählt, der auch total gerührt war. Der ist ja nicht getauft, ne? Der wird jetzt nächste Osternacht getauft.
Ach nein, wirklich?
Ja, genau.
Wenn er 14 ist, hat er das genau wahrscheinlich auch selber entscheiden
deswegen
können.
Erstmal, als er geboren wurde, fand ich das ja alles noch blöd. und dann haben wir auch gesagt, nee, also auch jetzt später noch gesagt, wir wollen das, können das auch nicht mehr für ihn entscheiden. Ja. Er soll das selbst entscheiden. Und er war ja auch bei der Taufe natürlich dabei und war ganz gerührt und ganz hin und weg und fand das ganz toll und seitdem viel, viel geredet und jetzt möchte er gern auch getauft werden an der Osternacht und wieder St. Andreas. Bin ich sehr glücklich drüber.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Traditionelle letzte Frage bei uns in jeder Episode. Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Dass ich wirklich glaube, dass wir gewollt sind und dass wir alle einen Auftrag haben. Und wir sind nicht einfach so umsonst auf dieser Welt. Und dass ich weiß, ich habe etwas zu tun, ich muss noch finden, was und wie, das gibt mir Hoffnung, weil wir das alle haben und dass alle und dass wir das Versprechen haben, dass das ein gutes Ende nehmen wird. Und diese Zusage auch haben. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Also allein das auch mal verstanden zu haben, es hat gut angefangen und es wird auch gut enden. Und wir haben diese Zusage, dass es so sein wird. Das gibt mir sehr viel Hoffnung.
Ganz herzlichen Dank für diese sehr offenen Worte. War ein tolles Gespräch. Danke. Dr. Ricardo Wagner, unser Gast heute. Auf himmelklar.de findet ihr viele weitere Folgen mit spannenden Gästen und uns gibt's natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, auch bei domradio.de und katholisch.de. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Verena Tröster ist mein Name. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Thank you.